So, dann möchte ich die Kinder bitten, nach vorne zu kommen. Schön, ihr könnt euch hinsetzen, genau. Ah, da kommen noch ganz viele. Hallo Leon, der Ben ist da, alle da, schön. Sophia, kommst du zu Papa? Safulichka, nicht Papi, mach ich. Papi, пойдешь, Sofatschka? Okay. So, Kinder, wie geht's euch? Geht's euch gut? Ja. Habt ihr schöne Sabbatschulklasse heute gehabt?
Ja.
Sehr schön. Ich möchte heute euch etwas zeigen und dann etwas erzählen. Bin ich jetzt gut zu hören? Hört ihr mich? Ja, okay. Schaut mal, ich habe euch was mitgebracht. Das möchte ich euch zeigen. Was erkennt ihr hier?
Ein Kreuz.
Ein Kreuz und?
Ein Herz.
Ein Herz. Ja, das kann ich gerne rumgeben, das könnt ihr mal anfassen. Das ist ein Stein. Das habe ich selber gemacht aus einem Stein. Und das ist der weichste Stein, den es gibt. Das heißt Speckstein. Ja, der ist ganz weich und aus dem lässt sich ganz einfach verschiedene Sachen machen. Das könnt ihr rumgeben. Marcel, kannst du anschauen, dann auch weitergeben. Das habe ich selber gemacht, genau. Vor einem Jahr, und zwar auf der Kinderfreizeit. Jetzt mache ich gleich Werbung für die Kinder. Im August jedes Jahres findet eine tolle Kinderfreizeit, 2 Wochen lang. Und da kann man verschiedene tolle Sachen machen. Eine aus der Gemeinde wird dieses Jahr daran teilnehmen. Wollt ihr das anschauen? Abigail, bitte. Ein Kreuz und ein Herz, 2 Symbole. Wisst ihr, wofür diese Symbole stehen? Wofür steht das Kreuz, Leon? Gestorben ist, genau. Du hast dich auch gemeldet? Selina, du schaust jetzt gerade. Ich verwechsel Selina und Evelyn. Du bist Selina, ja? Evelyn, du hast dich gemeldet. Was wolltest du sagen? Wofür stehen diese Symbole? Das gleich. Also für Tod von Jesus Christus und für die Liebe, ganz genau. Und interessant ist, dass diese 2 Symbole man nicht voneinander trennen kann. Wenn wir nun das Kreuz hätten, was würden wir mit dem Kreuz anfangen? Ja, es sind schon viele Menschen am Kreuz gestorben. Ich möchte heute euch eine Geschichte erzählen von 3 Kreuzen. Es war vor etwa 2000 Jahren, es standen 3 Kreuze. Und an diesen 3 Kreuzen wurden 3 Menschen hingerichtet, wurden 3 Menschen gekreuzigt. Also sie hängten da und 2 von ihnen waren böse Menschen. Wisst ihr, die haben schlimme Sachen gemacht, die haben andere umgebracht, die haben Aufstände gemacht. Einer war gut, aber 2 Äußeren, das waren böse Menschen. Was denkt ihr, was macht man mit bösen Menschen? Was macht man mit bösen Menschen? Bestraft man, oder? Sagen auch unsere Gesetze, wenn jemand jemanden umgebracht hat, dann bestraft man, dann steckt man ins Gefängnis. Kennt ihr schon böse Menschen? Wen kennst du?
Ich kenne den Julian.
Den Julian, der macht bestimmt schlechte Sachen, ja? Okay. Evelyn, wen kennst du? Satan ist auch ein schlechtes Wesen, ja? Also der schlechteste, würde ich sagen. Also bestimmt kennt ihr auch wie Satan oder ihr kennt auch vielleicht aus eurer Klasse oder aus eurer Nachbarschaft schlecht böse Menschen. Ja? Die machen böse Sachen, die machen gerne böse Sachen. Es kann auch mir mal passieren, dass ich aus Versehen etwas Böses gemacht habe, aber ich werde natürlich nicht gleich bestraft und gleich ans Kreuz gehängt, wie diese 2 Räuber, 2 Mörder, die am Kreuz hängten. Aber in der Mitte von diesen 2 Kreuzen war noch ein Kreuz. Und wer hängt an diesem Kreuz, Evelyn? Das war Jesus. Und wisst ihr, Jesus war kein böser Mensch. Jesus war der Beste, der Gütigste, der barmherzigste Mensch. Und der hängte zwischen diesen 2 Räubern. Stellt euch vor, wenn er nach rechts geschaut hat, da war ein Räuber. Wenn er nach links geschaut hat, da war wieder ein Räuber. Und der war in der Mitte. Aber wisst ihr, was mit einem Räuber passiert ist? Der hat gewusst, dass Jesus kein böser Mensch war. Er wusste, dass er zu Recht an diesem Kreuz hängt, aber Jesus war ein guter Mensch und hängte trotzdem an diesem Kreuz. Und wisst ihr, was er Jesus gebeten hat, gefragt hat? Wer weiß es noch? Warum hat er Jesus gebeten, dieser böse Räuber, der zu Recht gestraft wurde? Er sagte, Herr, ich möchte da sein, wo du bist. Ich möchte auch im Himmelreich Gottes sein. Ich weiß, dass ich ein schlechtes Leben geführt habe, aber ich möchte dort sein, wo du bist, im Himmel bei deinem Vater. Und was hat ihm Jesus gesagt? Hat es ihm erlaubt? Ja, warum hat er es ihm erlaubt?
Weil er ihn liebt,
genau. Und das ist ein Zeichen für die Liebe, dieses Herz. Und das ist dieses Symbol, der Tod von Jesus Christus. Aber mit diesem Tod an diesem Kreuz schenkt Jesus jedem von uns seine Liebe. Und sogar diesem Räuber, weil er es gewollt hat und weil er Jesus darum gebeten hat, hat er Liebe geschenkt. Und genauso jedem von uns oder den bösen Menschen, die ihr kennt in eurer Klasse oder vielleicht in dem Hof, so Jungs, die vielleicht den anderen beschimpfen oder schlagen oder sonst noch machen. Jesus kann auch diesen Menschen seine Liebe schenken. Also jedes Mal, wenn ihr ans Kreuz denkt oder ein Kreuz seht, dann denkt, dass Jesus mit diesem Kreuz jedem von uns auch seine Liebe schenkt. Und jedem von euch hat er seine Liebe geschenkt. Okay, diese Geschichte wollte ich euch heute erzählen. Wir wollen noch miteinander beten. Möchte jemand von euch beten? Wer betet gerne? Ja, möchtest du? Okay, dann. Amen. Schön. Gut, jetzt seid ihr dran. Weiß nicht, ich gehe einfach auf die Seite. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre eine Frau. Aber nur manchmal. Es ist schon was Tolles, Blumen als Geschenk zu bekommen. Und was ganz Besonderes, wenn man das aus der Hand eines Kindes bekommt. Ich bin auch sehr berührt von dem, was ich jetzt gehört habe, gesehen habe, was Kinder machen. Und das ist wirklich toll, dass die Kinder nicht perfekt sein müssen, um unsere Herzen zu erreichen. Empfindet ihr das auch so? Und das ist was Tolles. Und das wünsche ich mir, dem Erwachsenen, dem Gebildeten, dem mit viel Erfahrung, dass ich diese Herzlichkeit eines Kindes besitzen könnte, um nicht perfekt zu sein und trotzdem beim anderen warme, herzliche Gefühle zu erreichen. Das wünsche ich auch uns als Christen, dass wir es lernen, wie Kinder zu sein. Und ihr habt gesehen, die zwei Jungs, die links standen, die Jüngsten, die ein bisschen rumgespielt haben mit Rosa. Und ich habe gedacht, am liebsten würde ich die Rosa von Marcel bekommen, weil sie geknickt war. Dann weiß ich, das kommt aus der Hand eines Kindes und ich würde mich die ganze Woche noch an das Kind erinnern und dann, wenn ich diese Rosa anschaue. Ja, schön, dass die Kinder uns der Gemeinde, auch den Frauen, den Müttern solche Geschenke machen können. Ich habe heute zur Predigt ein Thema ausgesucht, das gar nicht so einfach ist. Aber ich denke, es ist wichtig, immer wieder über dieses Thema, was heißt immer wieder, ab und zu über dieses Thema zu sprechen. Das Thema, das jeden von uns mehr oder weniger berührt oder ein Thema, mit dem wir konfrontiert werden, tagtäglich oder vielleicht ab und zu in unserem Leben, das uns oft Tränen bereitet, das uns Schmerz macht, dass wir leiden und oft lieber alleine bleiben und keinen sehen wollen. Das ist ein schwieriges Thema und zwar geht es um das Thema Leid. Warum das ganze Leid in dieser Welt und warum das Leid in meinem Leben? Am 12. Januar 2010, gar nicht so lange her, 3 Jahre, hat ein heftiges Leiden den karibischen Staat Haiti getroffen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ein Erdbeben in der Stärke 7 hat das Land erschüttert. Mehr als Hunderttausende Tote, über 200.000 Verletzte und etwa 600.000 Obdachlosen. Chaos in betroffenen Regionen, Plünderungen, zerstörte Gebäude, verschüttete Leichen, Hungersnot. Das Leid, das wir uns kaum vorstellen und beschreiben können. Als Außenstehender kann man das nicht so sehr sich in diese Lage versetzen, wenn man vorstellt, dass Familien zerrissen wurden, dass Menschen ihre Angehörigen verloren haben oder ganzen Familien verschüttet wurden, Mangel an Nahrung, verlorene Heime, aussichtslose Zukunft. Wie geht es den Menschen, die so ein Leid erfahren? Und wer kann schon wagen, eine Antwort auf dieses Leid zu geben? Wie können wir erklären, warum sowas passiert kann? Und stellt euch vor, wie viele Warums in diesem Land damals und auch weltweit dem Himmel empor gestiegen sind. Warum? Warum ist das passiert? Und wie reagiert ein Mensch, der hunderte, tausende Kilometer von so einem
Geschehensort lebt, wie reagiert er darauf? Wie versucht er das zu erklären? Es gibt viele Ansätze, je nachdem, welche Weltanschauung man besitzt. Der Humanist wird wahrscheinlich eine Hilfsorganisation durch eigenen Einsatz oder durch finanzielle Mittel unterstützen. Der Atheist wird zum 10. Mal seinem gläubigen Nachbar sagen, wo war denn dein Gott, und sich lustig über den Christ machen. Der Pantheist wird an diesem Leiden nichts wirklich Böses sehen. Der Hindu bemüht sich um keine Erklärung des Leidens, weil der klassische Hinduismus die Wirklichkeit des Bösen und daraus resultierenden Leid gar leugnet. Der Buddhist wird das Leiden als die Erbe der Sünden des vergangenen Lebens betrachten und hoffen, dass im nächsten Leben das Ich, das eigene Ich, erlöscht, jedes Verlangen und alle Sehnsüchte und damit alles Leid vorüber sind. Der Moslem sieht im Leiden und in der Krankheit die Bestimmung Gottes. Und obwohl im Islam der Ursprung des Bösen auf Satan zu führen ist, wird das Leiden als Vorherbestimmung Gottes angenommen. Und in krassem Gegensatz zu diesen allen Ansätzen steht der christliche Glaube, wenn wir uns natürlich an die biblische Vorstellung halten. Die christliche Botschaft erkennt das Grauen des Bösen und versucht, einen moralisch vertretbaren Grund zu nennen, warum Gott das Leid zulässt. Interessant ist, dass das, was in Haiti vor 3 Jahren geschehen ist, auch nachher in Japan diese schlimme Katastrophe oder viele Kriege, von denen wir gar nicht hören, gar nicht so wahrnehmen, weil so viel Leid auch um uns herum passiert. Viele Menschen, viele Kinder, die täglich sterben, missbraucht werden und sonst noch was. Viel, viel Leid auf dieser Erde. Wie werden wir mit diesem Problem das Leid fertig? Wie erklären wir dieses globale Leid, aber das Leid in meinem eigenen Leben? Wenn ich ein Kind verliere, wie kann ich das einer weinenden Mutter erklären, warum es Leid gibt oder warum Gott es zulässt? Wie kann ich das machen? Wie kann ich einem Menschen erklären, dass sein Partner ihn verlassen hat, fremdgegangen ist? Wie kann man das Leid erklären? Wie kann man erklären, wenn jemand arbeitslos geworden ist und seine Familie nicht ernähren kann? Ich meine, hier bei uns gibt es Sozialhilfe und sonst noch was. Man kann überleben, aber in vielen, vielen Ländern ist das nicht der Fall. Wie kann man dieses Leid erklären? Ich finde ehrlich gesagt tragisch, wenn Christen, auch wir als Christen, versuchen, sehr schnell eine Antwort drauf zu geben. Ich habe schon von Christen gehört, nach der Haiti-Katastrophe, die sagen, ist doch klar, ist doch kein Zufall, denn dort ist der stärkste Wude und Satanskult, ist doch klar, dass Gott die bestraft hat. Ich meine, es kann auch sein, aber ist es nicht zu leichtfertig, so zu sagen, Gott hat sie bestraft? Was ist mit den Menschen, die mit diesem Kult Voodoo-Kult gar nichts zu tun hatten? Was ist mit diesen Menschen? Es ist schwierig. Es ist schwierig, eine klare Antwort darauf zu geben. Und ich finde, dass die Bibel uns sehr hilft, mit diesem Thema irgendwie Klarheit zu verschaffen, ein Versuch, eine Antwort zu geben. Und ich möchte euch einladen, mit mir das Buch Johannes-Evangelium, Kapitel 9 aufzuschlagen. Und da wird uns berichtet von einem Mensch. Von einem Mensch, der auch in seinem Leben großes Leid erfahren hat. Und ich lese die ersten 5 Verse. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar würden an ihm. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht dieser Welt. Alle, die hier sind, können sehen, mehr oder weniger. Manche von euch haben Brillen, das heißt, dass eure Sehvermögen schwächer geworden ist. Man braucht Brille als Hilfsmittel, um lesen zu können, um auf die Distanz scharf sehen zu können. Aber stellt euch vor einen Menschen, der auf diese Welt blind gekommen ist. Der hat noch keine Farben gesehen, der hat keine Gesichter gesehen. Der kann die Sachen antasten, aber er weiß nicht, wie das aussieht. Er kann die Blumen, die riechen, antasten, aber er weiß nicht, wie schön sie sind. Er kann die Felder, die Wälder nicht sehen, die Flüsse, er kann die Menschen, wenn sie lachen, das Kind, das Lächeln, das unsere Herzen gewinnt, er kann es nicht sehen. Wenn man sich in die Lage dieser Person versetzt, ist es unvorstellbar. Für mich ist es wirklich unvorstellbar. Es gibt in Deutschland ein paar Restaurants, für Blinde heißt es. Man kann da reingehen und gleich, also da ist so ein Vorhang, ich war selber nicht, mein Bruder war da und er hat mir erzählt, wenn du reingehst, hinter einer Schirme, da ist alles stockdunkel, da kannst du nichts mehr sehen. Und da kann man nachempfinden, man setzt sich an den Tisch, man bestellt das Essen, man bekommt Besteck und man macht alles, ohne das Essen, das Besteck, das Personal zu sehen, man sieht nichts. Und das ist so ein Versuch, den Menschen zu helfen, sich in die Lage eines Blinden zu versetzen. Und das Personal, das dort arbeitet, das sind blinde Menschen, die nicht sehen können. Hier treffen wir einen Menschen, der blind geboren ist. Der hat noch nichts gesehen in seinem Leben. Und als Jesus mit seinen Jüngern an ihm vorübergehen, dann fällt es ihnen auf und die Jünger fragen Jesus, wer ist schuld, dass er blind auf dieser Welt gekommen ist? Er selbst oder seine Eltern? Also sie stellen Jesus zwei Optionen. Also es muss entweder er gesündigt haben, weiß nicht wie, noch vor seiner Geburt, oder seine Eltern sind schuld an seiner Blindheit. Und das war die Vorstellung damaliger Zeit, dass jedes Leid auf die Strafe oder auf schlechtes Benehmen oder ein Vergehen der Eltern oder der Person selbst zu führen ist. Also für jedes Leid gibt es eine Erklärung. Ja, so war das Denken damaliger Zeit. Interessant ist, dass wir auch heute Christen treffen und mir selber geht es manchmal so, dass ich versuche, ein Mensch, der strukturiert denken möchte, ich brauche Strukturen in allem. Ja, ich muss alles erklärt haben, alles auf richtige Regal gelegt haben und ich versuche manchmal das Leid zu erklären. Jesus stellt diese Vorstellung komplett auf den Kopf. Er sagt hier ganz klar, es hat weder dieser noch seine Eltern gesündigt. Also er schließt diese beiden Optionen aus. Er sagt, weder der noch seine Eltern. Aber er versucht auch nicht einmal, die Erklärung zu geben, sondern was macht er? Er sagt, dass Gott es vorgesehen hat, um sich in diesem Menschen, in diesem Leiden zu verherrlichen. Und das ist für mich ein toller Ansatz, den Bibel uns hier gibt. Ich kann das Leid nicht erklären. Leid ist an sich sinnlos, sei es global, also auf der Weltebene oder individuell. Ich kann es nicht erklären. Natürlich kann es sein, wenn ich mein ganzes Leben lang rauche und dann an Lungenkrebs stelle, sicherlich bin ich selber schuld. Aber das sind wirklich wenige Fälle. Sind wenige Fälle, vielleicht im Bereich Gesundheit. Aber wenn ich gefeuert werde, wenn meine Familie hungern muss, warum ist das geschehen? War ich ein schlechter Arbeiter? Nicht immer, vielleicht selten. Ich kann das Leid nicht erklären, aber Jesus sagt, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Das heißt, ich werde gefragt als Christ, wo ich kann, wenn ich Leid sehe, was ich machen kann, das soll ich anpacken und nicht darüber nachdenken, wer ist schuld daran oder wer hat die Konsequenzen dran, sondern dazu helfen, wo es nötig ist, solange der Tag ist. Solange wir auf dieser Erde leben, sollen wir uns für das Leid einsetzen. Aber oft fühle ich mich hilflos, absolut hilflos dem Leid ausgeliefert. Ich finde manchmal nicht mal die Worte, einen Menschen trösten zu können, der gerade sich in einem Leid befindet, geschweige denn, der Person irgendwie zu helfen. Noch eine Situation oder eine Geschichte, die mir hilft, das Thema Leid besser verstehen zu können, ist Josef. Josef kennt ihr alle, ein Mensch, der die Liebe, die Zuneigung seiner Eltern, vor allem seines Vaters, einfach genossen hat. Von klein auf, Josef, der 10 ältere Brüder hatte als er selbst, zu denen hatte der Vater nicht so starke Zuneigung wie zu Josef. Also Josef war der Jüngste von diesen 10, dann kam noch irgendwann Benjamin. Aber Der Josef konnte zu Recht sagen, ich bin der Lieblingskind. Ich meine, viele Kinder denken, ja, Papa und Mama, die lieben den anderen mehr als dich. Also ich bin jetzt nicht so sehr geliebt. Der andere, der hat viele Vorteile. So denken viele Kinder, aber oft ist es eine Täuschung. Ja? Man möchte einfach mehr geliebt sein als der andere. Aber die Brüder von Josef konnten das zu Recht sagen, dass der Jakob den Josef mehr geliebt hat als ihn selbst. Und deswegen ist der Neid gewachsen in ihren Herzen. Und er kennt die Geschichte, ich will jetzt sie nicht im Einzelnen nacherzählen. Irgendwann sind sie so neidisch, dass sie ihn nach Ägypten verkaufen als Sklave. Und das ist die erste Leidenserfahrung im Leben von Josef. Stellt euch vor, sehr behütet aufgewachsen, alles gehabt, was er wollte, was er konnte. Und jetzt so ein Leiden, er wird in eine Grube geworfen erstmal und dann wird er aus der Grube herausgeholt und verkauft nach Ägypten, in Sklaverei. Und damals die Heimat zu verlieren, eigene Familie zu verlieren, das war schlimm, wir können uns gar nicht vorstellen. Und Ägypten war natürlich ein reiches Land, da konnte man vieles machen. Auch als Sklave ging es ihm nicht schlecht, er hat im Hause eines Potiphas gearbeitet, aber Josef hat gelitten. Ich meine, heute viele aus Osteuropa, aus Afrika, Lateinamerika würden sich freuen, nach Deutschland zu kommen, ihre Familien, ihre Herkunft zu verlassen, einfach hier zu sein, weil es hier Menschen gut geht, denken viele. Ja, dem Josef ging es nicht so. Er hat gelitten, er hat geweint, aber auch im Hause seines Potiphas oder seines Herrn ist etwas widerfahren, dass er ins Gefängnis landen musste und wieder in eine Grube gefallen, wieder eine Leidenserfahrung im Leben von Josef, von diesem Mensch, der nichts Böses getan hat. Und denkt ihr, hat er Gott gefragt, warum? Ich denke schon, er hat Gott öfters gefragt, Gott, warum muss es gerade mir so ein Leid widerfahren? Ich war gehorsames Kind, ich habe nichts Schlechtes getan. Und irgendwann kommt dann eine Hungersnot, er wird zum zweiten Mann in Ägypten, ich will die Geschichte abkürzen, und durch Josef kann Gott die siebenjährige Hungersnot vorbeugen. Das heißt, Josef hat dazu gesorgt, dass viele Tausenden, vielleicht auch Millionen Menschen nicht an Hunger sterben müssen, sondern überlebt haben. Und als die Brüder von Josef nach Ägypten kommen, um das Brot zu holen, interessant, was der Josef zu ihnen sagt, 1. Mose Kapitel 50, Vers 20, ihr könnt zuhören und mitlesen, er sagt zu seinen Brüdern, natürlich war ein Gedanke in seinem Herzen, ich kann mich rächen an meinen Brüdern, ich kann sie ins Gefängnis stecken und alles Mögliche, aber er sagt dann, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, zu erhalten viel Volk. Das heißt, er sagt, es ist Schlechtes, was mit mir widerfahren ist. Es ist schlecht, was ihr getan habt. Aber ich glaube trotzdem, dass dahinter ein Gott ist, der aus seinem Schlechten etwas Gutes machen kann. Nicht, dass das Gott für das Schlechte zuständig ist, aber er kann das gebrauchen, um sich zu verherrlichen. Genauso wie in der Geschichte von dem Blindgeborenen. Gott gebraucht dieses Leid, dass er sich in diesem Leid verherrlicht. Und das ist für mich als einen Menschen, der an Gott glaubt, eine Hoffnung. Ich weiß nicht, was mir in meinem Leben widerfahren wird. Meine größte Angst ist, dass ich meine Kinder verliere, dass ich meine Frau verliere. Aber was ist, wenn das passiert? Ich werde es nicht erklären können, aber ich weiß, ich werde hoffentlich mit meiner ganzen Kraft an Gott festhalten und Gott bitten, dass er mir Kraft schenkt, das zu überstehen. Aber ich weiß, da ist ein Gott. Und er weiß, warum er sowas zulässt. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18 und 28, lesen wir tolle Verheißung. Und wir können uns auch jede Zeit an diese Verheißung festklammern. Denn es heißt im Vers 18, denn ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit nicht wert sind der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Mit anderen Worten sagt er, es gibt viel Leid, das wir in dieser Welt erleben. Krankheit, Verlust von Menschen, die wir lieb haben, Naturkatastrophen, Existenzängste, viel Leid. Aber er sagt, wenn wir das aus der Perspektive des Kosmos, des ewigen Lebens anschauen, dann wird es klein, dann wird es reduziert, dann habe ich die Hoffnung auf das bessere Leben beim Vater im Himmel. Und Vers 28 sagt Paulus, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Es ist schwer zu glauben. Und wenn man selber im Leid, gerade sich im Leid befindet, ist es schwer zu glauben, dass Gott alles zum Besten lenken kann. Aber das ist eine Verheißung, die uns die Bibel gibt. Ich habe von meinem Freund erzählt, ich glaube sogar bei letzter Predigt erwähnt, der im Gefängnis ist, für lebenslänglich verurteilt. In einem Brief hat er geschrieben, und das sind Worte, die ich nicht gleich nachempfinden kann, aber das ist ein Satz aus Mund eines Menschen, der vielleicht erfahren hat. Bevor er die Strafe bekommen hat, wurde er ein halbes Jahr gefoltert. Und er hat mir einen Brief geschrieben, mit detailliert beschrieben, was für Foltermethoden man heutzutage in einem zivilisierten Land anwendet. Ich dachte, sowas gibt es nur in Filmen, aber nicht in Wirklichkeit. Aber sowas gibt es wirklich. Und er wurde so lange gefoltert, bis er seine Schuld oder nicht seine Schuld eines anderen zugegeben hat. Und er wurde deswegen aufgrund dieser Erklärung dann bestraft. Er schreibt in einem Brief an mich: Je mehr Leid ich in meinem Leben erfahre, umso tiefer verstehe ich die Liebe Gottes. Das ist meine persönliche Erfahrung und sie stimmt für mich zu 100%. Schwer nachzuempfinden, muss ich sagen, ganz schwer. Ich möchte nicht so viel Leid zu erfahren, dass ich nachher sagen kann, jetzt habe ich Gott tiefer erfahren. Aber Hiob, seine Geschichte sagt nichts anderes am Ende seines Lebens. Er sagte: Ich habe von dir nur gehört. Ich war braver Mensch, ich war frommer Mensch. Aber nach diesem ganzen Leid, was ich erfahren habe, jetzt kann ich sagen, dass meine Augen dich gesehen haben. Vielleicht kann Gott manchmal das Leid gebrauchen, damit wir ihn besser verstehen können. Ich erinnere mich noch an einen guten Freund, der in Berlin gelebt hat. Vor etwa zehn Jahren ist er gestorben mit seinem Bruder, besser gesagt nicht gestorben, sondern umgebracht worden. Zwei Brüder aus Moldawien, vielleicht hat jemand von euch die Geschichte gehört, wurden ermordet in Berlin. Das waren zwei Brüder, ihre Familie lebte in Moldawien. Der Ältere von ihnen war mit meiner Cousine befreundet, deswegen hatte ich auch oft sehr Kontakt mit ihm. Wir gingen zusammen jeden Samstag in eine Gemeinde und verbrachten oft nachmittags Zeit miteinander, mit der ganzen Jugend. Und an einem Tag erreicht meine Cousine ihn nicht, ihren Freund. Die beiden Brüder haben zusammen gewohnt in einer Wohnung. Und sie hatte seit einiger Zeit Schlüssel von der Wohnung. Und nach zwei Tagen konnte sie ihn nicht erreichen. Sie ruft mich an und bittet, in die Wohnung zusammenzugehen. Wir gehen in die Wohnung rein und wir finden einen Bruder erschossen auf dem Boden. Blut auf dem Boden und so weiter. Der andere ist gar nicht da. Nach einer Woche stellt sich heraus, dass der zweite Bruder auch erschossen im Wald gefunden wird. Die Eltern dieser zwei Brüder lebten in Moldawien. Insgesamt haben sie 6 Kinder. Das heißt, auf einen Schlag haben die Eltern 2 Kinder verloren. Der Vater ist dann nach Deutschland gekommen. Wir haben ihn kennengelernt und er hat auch schweres Herz. Er hatte Herzprobleme und er dachte, er wird es nicht überleben, diese Nachricht. Ein Jahr später, die älteste Tochter, das waren 3 ältesten Kinder und dann gab es noch 3 jüngeren, die älteste Tochter wird auf einem Friedhof tot gefunden. Sie hatte letzt viele Jahre drogenabhängig gewesen und sie war im Gefängnis und hatte mit schlechten Leuten zu tun gehabt. Und als die Brüder gestorben sind, hat sie sich bekehrt. Hat sich bekehrt, ist frei geworden von allem, hat jeden Samstag Gottesdienste besucht und war wirklich ein vorbildlicher Christ. Und nach einem Jahr stirbt auch dieses Mädchen. Stellt euch vor, was für ein Leid die Familie erleben musste. Und wir haben diese Geschichte auch als Familie sehr intensiv auch miterlebt und einfach gehört, wie es war. Und ich frage mich, was kann einem Menschen, einem Vater, einer Mutter in dieser Situation helfen? Der Vater war Gemeindeleiter in Moldawien, im kleinen Ort, wo sie gewohnt haben. Warum? Gibt es eine Erklärung für so ein Leid? Gibt es keine. Es gibt keine Erklärung. Es gibt nur: Herr, hilf mir durch dieses Leid zu gehen. Hilf mir, dass ich am Glauben festhalte, dass ich von dir nicht abfalle. Ihr kennt sicherlich von eurem Leben, vom Leben eurer Verwandten, Freunde, viele Geschichten, die viel mit Leid zu tun haben. Aber es gibt nur eins, wir können es nicht erklären. Wir können nur hoffen, dass Gott uns Kraft gibt, durch dieses Leid durchzugehen und am Glauben festzuhalten. Ich denke auch an meine Oma. Meine Oma, die vor ein paar Jahren gestorben ist, sie ist auf die Welt gekommen als zweites Kind. Nach ihr gab es noch 6 Kinder, 7 Kinder, insgesamt 9 waren sie. Sie war zweitälteste. Als sie 7, 8 Jahre alt war, ist sie schwer erkrankt. Die Eltern haben für sie schon die Beerdigungskleider vorbereitet. Sie dachten, sie wird nicht überleben. Sie hat es überlebt, aber sie war weiterhin krank und sie konnte keine Schule besuchen. Daher ist sie Analphabet. Sie kann gar nichts lesen. Sie kann nur zählen, aber sie kann nicht schreiben. Sie konnte kaum nur als Unterschrift ihren Namen schreiben. Als Teenager musste sie zusehen, wie ihre 5 Geschwister am Hunger sterben mussten, verhungerten. Das war so Vorkriegszeit. Selber hat sie geheiratet als junge Frau, hat ihren Mann gehabt und 2 Kinder von diesem Mann. 3 Kinder, 2 sind gestorben, der Mann ist gestorben, der eine ist überlebt. Und als er 2 Jahre alt war, musste sie in den Arbeitslager. Sie war Deutsche, in Russland gelebt, musste sie ins Arbeitslager in Russland und schwere Arbeit gehabt, schwere Zeit gehabt. Viele von euch haben das gehört. Sie überlebt das, aber sie hat immer die Sehnsucht nach ihrem Jungen. Einmal ergreift sie die Flucht von diesem Arbeitslager. Sie möchte fliehen, um ihren Jungen zu sehen. Und sie erzählt noch, dass sie wusste, dass man sie verfolgt hat. Sie ist den Baum hochgeklettert und versuchte, sich dort zu verstecken. Man hat sie gefunden. Man hat mit Hunden nach ihr gesucht. Sie wurde dann ins Gefängnis gesteckt. Weiß nicht für wie lange Zeit. Sie hat es überlebt. Den Jungen, der ist dann auch Erwachsener geworden, aber den hat sie auch überlebt. Der ist gestorben mit 60 Jahren, sie war schon 80 oder so. Sie hat auch ihren zweiten Mann überlebt, meinen Großvater. Selber vor ein paar Jahren gestorben. Was mich fasziniert an meiner Oma, sie konnte nicht lesen. Aber wo ich sie gesehen habe, wo ich als Kind bei ihnen zu Hause war, ich habe immer gesehen, dass sie jeden Abend gebetet hat. Ich konnte damals mit Gebet, mit Bibel gar nichts anfangen. Sie hat auch mit mir nicht groß erzählt oder von Gott erzählt, aber sie hat nie an Gott gezweifelt. Und ich frage mich, wie ist es möglich, eine Frau, die nicht lesen kann, die hat nur gebetet, aber sie hat nie gejammert, Gott, ich höre jetzt auf mit dem Glauben. Faszinierend, dass der Mensch so stark glauben kann. Ich wünsche mir bei dem ganzen Wissen, was ich besitze durch das Bibellesen, dass mein Glaube so stark ist, dass ich an Gott nicht zweifle, wenn Leid in meinem Leben, mich in meinem Leben widerfährt. Es ist schwer, ich weiß nicht, es ist ein sehr schweres Thema, über das Leid zu sprechen. Und ich weiß, dass durch eine Predigt oder durch ein paar Gedanken man nicht alles Leid erklären kann. Aber ich möchte euch einfach Mut machen. Haltet euch fest an Gott. Ich weiß nicht, was bei euch jetzt los ist. Ich höre nur, dass manche krank sind, schwer krank sind. Vielleicht ans Bett genagelt sind und nicht aufstehen können oder schlimme Zeiten durchmachen. Haltet einfach an Gott fest. Versucht nicht immer das Leid erklären zu können und nicht nach eurem Schuld zu suchen, dass ihr was gemacht habt oder dass der Ehepartner sonst noch was gemacht hat. Versucht einfach, an Gott festzuhalten. Nur das kann uns durch schwere Zeiten durchbringen und am Glauben nicht verzweifeln zu lassen. Es gibt noch vielleicht mehr zu sagen, vielleicht wurde viel gesagt, ich weiß nicht. Ich möchte einfach euch Gottes Segen wünschen und viel, viel Kraft. Amen.